Der Friedensplan für den Gazastreifen, der geht nun endlich voran. Das sagen zumindest diejenigen, die die Pläne schmieden. Doch was es dafür braucht, ist eine stabile Waffenruhe. Dabei hat die Terrororganisation Hamas bis heute ihre Waffen nicht niedergelegt. Mit Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio in Tel Aviv hinterfragen wir, wie stabil diese derzeitige Waffenruhe tatsächlich ist und welche Rolle die Hamas dabei spielt. Willkommen bei 11KM, Jan-Christoph.
Hallo, schön, dass ich da sein kann. Hi.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Und heute ist Donnerstag, der 29. Januar. Seit Monaten wird überlegt und verhandelt, wie den Menschen im Gazastreifen geholfen werden kann. Dabei wurde auch die israelische Regierung für ihr Vorgehen im Gazastreifen scharf kritisiert, sogar vom UN-Menschenrechtsrat in Genf.
Nach Auffassung einer unabhängigen Untersuchungskommission begeht Israel in dem Palästinensergebiet einen Genozid. Israel erkennt den Menschenrechtsrat nicht an und wies die Vorwürfe des Untersuchungsberichts entschieden zurück.
Das war im September. Und noch immer ist es ja für euch aus dem ARD-Studio in Tel Aviv gar nicht möglich, in den Gazastreifen hineinzukommen. Obwohl ja eigentlich seit 3 Monaten offiziell die Waffen ruhen sollen. Jan-Christoph, was kannst du überhaupt über die derzeitige Lage im Gazastreifen sagen?
Tatsächlich ist das eine brüchige Waffenruhe. Das ist tatsächlich etwas, was kaum den Namen verdient, will ich mal sagen. Es ist so, dass jetzt seit dem 10. Oktober, seitdem ist das ja in Kraft, insgesamt fast 500 Leute im Gazastreifen getötet wurden bei israelischen Angriffen. Es gibt immer wieder Angriffe. Die humanitäre Lage, das ist ja auch etwas, was sich verbessern sollte. Die hat sich verbessert, das kann man schon sagen. Es kommt mehr Nahrung rein in den Gazastreifen. Aber trotzdem, wenn man mit Hilfsorganisationen redet, dann sagen die einem, es ist immer noch total prekär. Die Menschen leben Hunderttausende in Zelten, jetzt hier im Winter bei zum Teil krassem Regen, krassen Stürmen, bei Kälte.
Immer noch kontrolliert Israel 50% des Gazastreifens und vom Rückzug ist momentan nicht die Rede.
Es bleiben nach wie vor viele, viele Fragezeichen. Ganz großes Fragezeichen natürlich Entwaffnung der Hamas.
Wer soll das am Ende durchsetzen? Welches Land möchte möglicherweise wirklich Truppen in den Gazastreifen setzen?
Die Hamas zeigt sich nach Beginn der Waffenruhe schwer bewaffnet und verbreitet Videos, die Hinrichtungen von ihren Gegnern zeigen sollen.
Die Hamas, die will zeigen, dass sie weiter da ist. Und das tut sie in dem Teil, in dem sie im Gazastreifen ist. Da ist eben wieder die Hamas zum Teil auf den Straßen mit Polizeikräften, mit bewaffneten Kämpfern. Die versuchen da auch so eine Art von Organisation aufrechtzuerhalten. Und die reden auch mit Journalisten. Die wollen zeigen, wir sind weiter da. Und deswegen sind sie auch offen manchmal für das eine oder andere Interview, das dann anzubahnen und das dann, dass es stattfinden kann. Das ist dann im Einzelfall natürlich immer ziemlich kompliziert. Wir müssen da auch aufpassen natürlich, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gazastreifen schützen. Das ist nicht so einfach. Die sind auch natürlich bedroht von der Hamas, wie viele Menschen im Gazastreifen. Und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen, wenn man solche Interviews führt.
Also ihr habt euch dann nach den Abwägungen dafür entschieden, mit der Terrororganisation Hamas zu sprechen, in einem offiziellen Interview. Wie seid ihr da vorgegangen?
Einer unserer Mitarbeiter hat das Interview angebahnt, der war im persönlichen Kontakt mit dem Hamas-Sprecher im Gazastreifen, Hassem Kassem. Der ist bekannt, der ist auch in arabischen Medien immer wieder präsent. Unser Mitarbeiter hat ihn gefragt und dann war das ein ziemlich langer Verhandlungsprozess. Dann ging es noch darum, wo machen wir das Interview, wo treffen wir ihn, wie organisieren wir das. Wir haben ein Kamerateam im Gazastreifen, was immer wieder für uns arbeitet. Und die haben erst gesagt, naja, schickt uns die Fragen, dann interviewen wir den. Und wir haben gesagt, nee, wir müssen eigentlich noch ein bisschen mehr tun, um unsere Mitarbeiter zu schützen. Erstens ist das natürlich journalistisch korrekt. Wir wollen die Fragen lieber selber stellen. Mhm. Und außerdem könnt ihr euch dann natürlich ein bisschen von uns distanzieren. Ihr könnt hinterher sagen, na, das waren die deutschen Korrespondenten, die die Fragen gestellt haben, auch wenn sie kritisch waren. Und dann lief das am Ende so, dass der Hamas-Sprecher ein Mobiltelefon in der Hand hatte. Wir waren mit ihm verbunden und haben ihm unsere Fragen gestellt. Ich saß da mit 2 Kolleginnen nebeneinander, weil es ja auf Arabisch geführt wurde und die mir immer so ein bisschen helfen mussten, auch bei der Sprache. Und dann ging es natürlich auch darum, dass man ihn erstmal so ein bisschen beruhigt und sagt, okay, wir sind deutsche Medien und haben gesagt, also wir müssen jetzt hier mal alles fragen. Und dann ging dieses Gespräch erstmal so in relativer Freundlichkeit los, wie die beiden da miteinander geredet haben. Und dann irgendwann kam der Punkt und sagte, okay, jetzt fangen wir an mit den Fragen.
Und wie war das für dich, einem Pressesprecher einer Terrororganisation Fragen zu stellen?
Ich habe ja so ein bisschen Erfahrung mit Hamas-Leuten. Ich war vor dem 7. Oktober mehrfach im Gazastreifen und habe die auch getroffen. Also Hassim Kassim, der hat westliche Kleidung an. Ich glaube, eine Lederjacke hatte er an und hatte einen Bart, aber eher kurz und eine Brille auf und sah relativ normal aus. Aber natürlich habe ich mir so gedacht, okay, das ist natürlich jetzt heikel, das ist der Sprecher einer Terrororganisation. Auf der einen Seite will ich ihm kritische Fragen stellen, weil wir haben nicht so oft die Chance, ihn tatsächlich vors Mikrofon zu bekommen. Auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass wir unsere Kollegen da nicht in Schwierigkeiten bringen, denn die sind im Gazastreifen, die treffen ihn wahrscheinlich noch öfter. Und deswegen muss man auch ein bisschen aufpassen und wir haben die Fragen dann so ein bisschen verklausuliert.
Aha. Und was wolltest du von der Hamas wissen? Was hast du für Fragen gestellt und vor allem, was hast du für Antworten bekommen?
Na gut, wir haben natürlich erstmal, um ihn so ein bisschen warm zu machen, Hassim Kassim, den Hamas-Sprecher, ihn gefragt, wie er die Situation im Gazastreifen gerade sieht. Und das war natürlich dann die große Arie, die man fast erwartet hatte, will ich mal sagen.
Er sieht
die Schuld an der jetzigen Situation ausschließlich bei Israel. Also da ist natürlich nicht die Rede davon, dass der Beginn dieses Krieges der Terrorangriff war des 7. Oktober, sondern da wird ausschließlich dann geredet über die Besatzung. Die Hamas versteht sich eben als Widerstandskraft gegen die israelische Besatzung. Und da wird immer sehr betont natürlich, dass der 7. Oktober eine Vorgeschichte hatte, dass natürlich der Gazastreifen abgeriegelt war von Israel, dass Palästinenser dort sich nicht frei entwickeln konnten, auch eben unter der Hamas, aber auch eben unter der israelischen Besatzung. Und er hat natürlich dann nochmal betont, wie stark die Palästinenser sind, dass sie diesem Krieg widerstanden haben, dass sie jetzt immer noch da sind. So, das war so der Text zu diesem Thema.
In diesem Kontext muss man natürlich nochmal festhalten, dass die Hamas der Aggressor vom 7. Oktober war. Wie ist denn vor dem Hintergrund einzuordnen, was euch der Pressesprecher einer Terrororganisation in einem Interview sagt? Wie ordnest du das ein?
Naja, das ist natürlich Propaganda einer Kriegspartei. Der hat seine Sicht und die Hamas ist eine Terrororganisation. Das muss man genauso auch sagen dann, wenn man das berichtet und wenn man das einordnet. Aber natürlich war es für uns jetzt auch interessant, diese Stimme zu hören. Und es geht ja darum, die Hamas sitzt am Tisch bei Verhandlungen. Da geht es um die Zukunft des Gazastreifens. Welche Rolle hat die Hamas in Zukunft? Bei einer Frage, da ging es denn darum, wo hat die Hamas eigentlich die Ressourcen her? Denn das ist ein großes Thema. Die bezahlen immer noch Kämpfer, die auf der Straße sind, die bekommen Geld. Also wenn ein junger Mann sieht, dass seine Familie am Verhungern ist und er von der Hamas $200 im Monat bekommt, dass er bewaffneter Kämpfer wird und gegen Israel kämpft, dann haben das viele gemacht. Und das war eben eine Quelle der Macht der Hamas. Es gibt ja Berichte darüber, dass die Hamas zum Beispiel jetzt wieder Steuern eintreibt im Gazastreifen, dass sie einen Teil der Hilfslieferung abzweigt und verkauft und da auch einen Teil ihres Geldes herbekommt. Und da wurde er sehr einsilbig und wollte da gar nicht so richtig drüber reden. Und dann gab es aber eine krasse Aussage, was die Abgabe der Waffen angeht. Das ist ja eine totale Bedingung von Israel, dass die Hamas entwaffnet wird. Da hat er gesagt, ja, wir geben die Waffen ab, aber wir geben sie nicht an ausländische Mächte ab, sondern wir geben sie ab an palästinensische Polizei, palästinensisches Militär und auch nur dann, wenn es eine Perspektive gibt auf einen palästinensischen Staat. Davon ist man weit entfernt und daran sieht man auch so ein bisschen, dass das Interesse bei der Hamas, zumindest in den Worten von Hassim Kassim, dem Sprecher, nicht besonders groß ist, die Waffen abzugeben. Und das könnte jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch ein großes Hindernis sein, wenn es darum geht, wie geht's weiter im Gazastreifen.
Wie mächtig ist denn die Hamas aktuell?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also auf der einen Seite ist die Hamas immer noch da. Man darf natürlich dann da nicht den Bildern, die es dann manchmal gibt, trauen. Erinnern wir uns zum Beispiel an Freilassungen von Geiseln. Da sind die aufmarschiert mit Dutzenden schwer ausgerüsteten Kämpfern in ordentlicher Kleidung, mit ordentlichen Waffen und so weiter. Das war ein Zeichen der Stärke. Aber natürlich ist die Hamas militärisch nach diesen über 2 Jahren Krieg total geschwächt. Israel kontrolliert jetzt völlig, was reinkommt in den Gazastreifen. Also da kommen nicht mehr viele Dinge rein wie Waffen, die der Hamas nützen. Aber das zeigt eben auch, wie schwer bewaffnet sie war, dass sie diesen Krieg überhaupt so durchführen konnte. Und dass es immer noch Waffen gibt, über die wir reden, wenn es darum geht, sie abzugeben.
20.000 bewaffnete Kämpfer habe die Terrororganisation, so das israelische Militär im Oktober. Gemäß dem Waffenruheabkommen hatte die Hamas zugestimmt, ihre Waffen abzugeben. Doch geschehen ist das noch nicht.
Also nach über 2 Jahren Krieg und heftigen Kämpfen auch der Hamas hat sie immer noch Waffen, ist immer noch militärisch stark. Und vor allem ist sie noch eine politische Größe. Bei vielen Palästinensern, die sich wirklich unterdrückt und tatsächlich drangsaliert fühlen durch die israelische Besatzung, die sie jeden Tag erleben, auch im Westjordanland, ist die Hamas dann doch eine wichtige politische Größe. Es ist sehr schwierig, mit Menschen darüber zu reden. Das merken wir immer wieder. Wir versuchen das. Manchmal gelingt das auch. Man merkt es dann manchmal so an Zwischentönen, an Kommentaren. Aber es ist schon so, dass die Menschen im Gazastreifen Angst haben, offen die Hamas zu kritisieren. Das zeigt auch, was für eine Macht die Hamas immer noch hat, ne, und wie sehr sie die Gesellschaft im Gazastreifen auch durchsetzt hat. Es gab mal so zarte Proteste, wo Menschen gegen die Hamas auch öffentlich aufgestanden sind. Zurzeit ist es darum relativ still geworden. Aber viele Menschen, mit denen wir geredet haben, die sagen dann auch hinter vorgehaltener Hand, natürlich wissen wir, wer für unser Leid hier verantwortlich ist. Das ist die Hamas, und die hoffen natürlich auch auf eine Zukunft ohne die Hamas. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, viele Menschen im Gazastreifen, gerade die Jungen, die sind nichts anderes gewohnt. Die sind auch so eine Art von brainwashed und kennen gar nichts anderes als die Ideologie der Hamas, und mit der haben sie lange gelebt, und davon loszukommen, das wird sicherlich nicht so ganz einfach.
Hamas is different things. On one hand, it has military wing, but on the other hand, it has presence in the society.
Ich habe mit Rassan Khatib gesprochen. Das ist ein Politikwissenschaftler, der lehrt an der Universität und hat noch so einen Think Tank in Ramallah.
It has presence in all aspects of life in Gaza.
Der sagt auch, die Hamas ist immer noch da, und das wird auch in Zukunft so bleiben.
You can probably end the functioning of the military capabilities of Hamas, but Hamas as an idea will continue to exist, I think.
Er sagt, man kann den militärischen Arm vielleicht der Hamas besiegen, man kann sie militärisch schlagen, aber als Idee wird sie immer weiter da sein, und deswegen muss man mit ihr auch rechnen weiter. Insofern muss man sie auch als politische Kraft ernst nehmen, auch wenn sie natürlich eine Terrororganisation bleibt, auch wenn sie diesen Krieg begonnen hat und damit für ganz großes Leid der eigenen Bevölkerung gesorgt hat.
Den Weg zum Frieden soll ja seit Herbst ausgerechnet US-Präsident Donald Trump ebnen.
Trump verkündete eine Einigung mit Netanyahu. Im Vorfeld habe er arabische Staaten, die Türkei und auch die Europäer mit in den sogenannten 20-Punkte-Plan einbezogen. Der US-Plan beinhaltet unter anderem diese zentralen Punkte: die Freilassung aller israelischen Geiseln der Hamas, danach dann die Freilassung palästinensischer Häftlinge, die Amnestie für Hamas-Mitglieder, die sich zu friedlicher Koexistenz verpflichten, und eine Übergangsregierung in Gaza unter internationaler Aufsicht.
Das ist jetzt schon auch auf den Weg gebracht, da sind die Namen benannt.
Trump selbst ist Chef des neuen Gaza-Friedensrates. Mit dabei engste Vertraute Trumps, US-Außenminister Rubio, Trumps Schwiegersohn Kushner, Trumps Sondergesandter Steve Witkoff.
Da kommen ja gerade viele Namen ins Spiel unter diesem Label von Donald Trumps Friedensplan. Aber wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand?
Er hat jetzt verschiedene Gremien eingesetzt. Erstmal diese Übergangsregierung. Dann gibt es dieses übergeordnete Board of Peace, was jetzt ja auch nicht nur sich um den Gazastreifen kümmern soll, sondern eigentlich um den Weltfrieden, wenn man so will. Also das ist noch total offen, ehrlich gesagt.
An Regierungschefs von 60 Ländern soll Trump Einladungen verschickt haben, darunter die Türkei und Katar. Beide Länder unterhalten Israel zufolge Beziehungen zur Terrororganisation Hamas. Netanyahus Büro veröffentlichte eine Stellungnahme. Die Zusammensetzung des Exekutivkomitees sei nicht mit Israel abgesprochen und widerspricht Israels Politik. Auch aus der Opposition hagelte es Kritik.
Wie viel Druck können die USA denn tatsächlich ausüben, sowohl auf die Hamas als auch auf die israelische Regierung?
Es ist so, dass hier in der Region eigentlich alle, die darauf hoffen, dass sich was verändert im Gazastreifen, auf israelischer und palästinensischer Seite, eigentlich nur die Hoffnung in die USA setzen. Von denen wird gesagt, das ist die einzige Kraft, die hier den nötigen Druck entfalten kann, damit sich was ändert. Und die israelische Regierung auch tatsächlich zum Handeln zu bringen, das machen die Amerikaner. Und die haben auch große Hebel. Das ist zum Beispiel die Militärhilfe. Große Teile der Waffen, die geliefert wurden, kamen aus den USA. Und das ist natürlich das Druckmittel. Naja, und dann gibt es eben auch noch den Druck, der auf die Hamas ausgeübt werden muss. Und zumindest nach außen hin sieht es auch so aus. Die Hamas ist jetzt bereit, sozusagen zurückzutreten von der Regierung und das Ganze zu übergeben an eine Expertenregierung. Aber ich glaube, sie will im Hintergrund weiter die Strippen ziehen. Und da muss man mal gucken, wie effektiv das dann ist, wie effektiv das funktioniert. Ob die Zukunft im Gazastreifen dann tatsächlich eine ist ohne die Hamas.
Was hat euch denn der Hamas-Sprecher dazu in eurem Interview gesagt?
Der hat das ganz runtergespielt. Der hat gesagt, naja, es ist erstmal so, dass Israel einen Großteil des Gazastreifens kontrolliert. Das ist auch so. Und er hat eigentlich gesagt, naja, wenn wir überhaupt von Kontrolle sprechen können, dann ist das so eine Art Restkontrolle der alten Regierungsinstitutionen. Er hat versucht zu unterscheiden zwischen Verwaltung und Politik und bewaffnetem Kampf. Aber wenn wir natürlich die Bilder sehen, dass Menschen Angst haben, dass auch Medienvertreter, Journalisten berichten, dass auch auf sie zunehmend Druck ausgeübt wird, dass es auch manchmal heikel ist für sie, sich offen zu äußern oder bestimmte Dinge zu berichten, dann kann man sich schon vorstellen, dass die ihre Macht weiter ausgebaut hat. Aber es ist so, dass eben auch in Israel, ich glaube, Teilen dieser Regierung, den extremen Teilen dieser Regierung, die Hamas eigentlich ganz recht ist. Es gibt den rechtsextremen Finanzminister Bezalel Smotrich, ein radikaler Siedlervertreter, der hat schon vor Jahren gesagt, die Hamas ist ein Wert. It's an asset, hat er gesagt.
Was meint er damit?
Die Hamas ist dann sozusagen nach dieser Lesart die perfekte Ausrede, mit der man sagen kann, naja, die Palästinenser wollen ja nur Terror, sie wollen keinen Frieden. Und sie stehen dann sozusagen für die Palästinenser. Ganz Gaza ist Hamas, das wurde ja auch immer so wieder so gesagt. Und damit will man eben natürlich alles, was passieren müsste, nämlich dass man mit Leuten arbeitet, eine neue Ordnung im Gazastreifen hinzukriegen, dass man versucht, die Leute irgendwie zu demokratisieren, dass man denen eine Perspektive gibt ohne die Hamas. Das wird damit natürlich total konterkariert. Aber ich glaube eben, Teile der israelischen Regierung, die können mit der Hamas ganz gut leben, weil die denen eben auch die Berechtigung gibt, dann hart vorzugehen.
Und ganz offiziell sind ja beide Seiten längst zum Frieden bereit, also die israelische Regierung und die Hamas. Ansonsten wäre es ja gar nicht zur Waffenruhe gekommen. Aber wie schätzt du die Aussicht auf Frieden tatsächlich ein? Haben die Hamas und die israelische Regierung wirklich ein Interesse daran, ja, dass ein Frieden zustande kommt?
Ich finde, wir haben so ein bisschen so eine perverse Situation, wenn ich das so sagen darf, nämlich dass die Hamas gerade eigentlich kein großes Interesse hat, am jetzigen Status quo was zu verändern. Denn je länger der dauert, desto mehr Zeit hat sie, sich wieder neu aufzustellen, die Kräfte zu sammeln, die Ordnung zu übernehmen im Gazastreifen und sich eben auch zu präsentieren als ein Partner, als eine Macht, die auf jeden Fall zu berücksichtigen ist, die mit bei den Verhandlungen dabei sein muss und die vielleicht dann auch politisch überlebt in irgendeiner Form. Und ich glaube aber auch, dass Israels rechtsextreme Regierung in Teilen, dass die auch kein großes Interesse hat, weiterzumachen. Da gibt es wirklich harte Töne, die sagen, also jedes Zugeständnis an die Palästinenser, das ist abzulehnen. Wir müssen erst die Hamas komplett vernichten, dann können wir überhaupt jemals darüber nachdenken. Und da wird offen geredet von der Vertreibung von vielen, vielen Menschen, von neuen israelischen Siedlungen, die dort gebaut werden sollen. Und vor allem aber, und das sagen eigentlich alle in der Regierung, auch Benjamin Netanyahu, von der totalen Kontrolle über den Gazastreifen. Das heißt, immer wenn dort irgendwie eine Gefahr droht, dann will Israel eingreifen, auch militärisch. Und deswegen wäre es natürlich schlecht, wenn da internationale Soldaten irgendwie in der Mitte wären. Dann müsste sich Israel eben auch einschränken, mehr als es jetzt der Fall ist. Die Waffenruhe, in der wir jetzt sind, das ist ja immer noch ein temporärer Zustand. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Das kann jederzeit auch wieder anders sein. Also zum Beispiel gibt es hier in Israel Planspiele, wo gesagt wird, naja, wenn wir das nicht erreichen jetzt auf diesem Weg, dass die Hamas die Waffen abgibt, dann müssen wir wieder rein, dann müssen wir den Krieg wieder hochfahren. Damit wird hier auch tatsächlich gespielt mit diesen Gedanken. Und das wäre natürlich fatal, wenn es nochmal wieder einen Einsatz von Bodentruppen gibt, stärkere Bombardements, diese Entwaffnung, die kann nur funktionieren, wenn tatsächlich entweder die Hamas freiwillig die Waffen abgibt oder wenn Soldaten sie dazu zwingen, anders ist das nicht denkbar. Insofern, solange nicht sichergestellt ist, dass die Hamas die Waffen abgibt, ist das alles sehr, sehr fragil. Und daran habe ich zurzeit noch große Zweifel, denn dieser bewaffnete Kampf, auch der Terror, ist Teil der DNA der Hamas. Und ob sie davon sich verabschieden, da ist wirklich ein großer Schritt notwendig. Ob sie denen zu geben bereit sind, das ist noch total offen. Und davon hängt aber dann am Ende auch die Zukunft des Gazastreifens ab.
Was müsste denn politisch passieren, ja, damit es Frieden für Gaza geben kann?
Also am Ende muss es den Druck geben auf Israel und auf die Hamas, dass tatsächlich beide Seiten bereit sind, sich auf eine dauerhafte Entwicklung von Perspektiven einzulassen. Diesen Druck muss es geben. Es braucht am Ende natürlich auch große Mittel, tatsächlich Investitionen in den Gazastreifen, also dass der Schutt beseitigt werden kann, dass dort alles wieder aufgebaut werden kann, dass die Menschen dort eine Perspektive bekommen. Das ist eine Aufgabe für die nächsten wahrscheinlich Jahrzehnte, muss man ehrlicherweise sagen. Naja, und dann ist natürlich das große politische Thema hier der Nahostkonflikt. Also wie kann Zusammenleben zwischen Israelis und Palästinensern funktionieren? Wenn man jetzt hier auf die israelische Seite guckt und wenn man zur Hamas guckt, dann kann man sich nicht vorstellen, wie die sich an einen Tisch setzen und darüber reden. Es gibt auf der palästinensischen Seite aber auch noch die Autonomiebehörde, die jetzt Teile des Westjordanlandes kontrolliert und die in diesen ganzen Kriegsjahren jetzt nie zur Gewalt aufgerufen haben und immer versucht haben, sich als Partner für Dialog darzustellen. Die werden auch ziemlich kurz gehalten und unterdrückt von der israelischen Seite und leiden unter der Besatzung, die es gibt und haben immer weniger Autorität, muss man sagen. Aber das wäre natürlich ein Partner, den man aufbauen müsste, um jetzt hier weiterzukommen und wichtige Fragen des Zusammenlebens zu besprechen. Und auf der israelischen Seite, da bräuchte es tatsächlich eine neue Führung. In diesem Jahr finden ja Wahlen statt und man kann nur hoffen, dass dann eine andere Regierung, eine Regierung, die tatsächlich mehr auf Ausgleich zielt und nicht nur an militärische Sicherheit, sondern auch an Kooperation denkt, an die Regierung kommt, und daran wird es am Ende hängen. Wer sind die Leute, die das anführen? Zurzeit sind sie noch nicht richtig in Sicht.
Und diese Woche hat die israelische Armee die Leiche der letzten vermissten Geisel gefunden auf einem Friedhof in Gaza.
Die sterblichen Überreste der letzten israelischen Geisel wurden am Nachmittag überstellt. Terroristen hatten den 24-jährigen Polizisten Rangwili am 7. Oktober 2023 getötet, als er sein Kibbutz gegen die Angriffe verteidigte.
Damit sind die Voraussetzungen erfüllt, in die zweite Phase des Gaza-Friedensplans einzutreten.
Wie wichtig war dieser Moment deiner Meinung nach, um im Friedensprozess tatsächlich weiter voranzukommen?
Das ist ein Moment, der ganz vielen Menschen in Israel sehr viel bedeutet. Also man muss dazu wissen, hier auf den Straßen, da sieht man immer noch dieses Foto von Rangwili. Das war ein Polizist, der war 24, als er in einem Kibbutz oder am Eingang eines Kibbutzes am Gazastreifen am 7. Oktober 23 gekämpft hat. Und der hat dann versucht, gegen Terroristen aus dem Gazastreifen zu kämpfen und hat so lange geschossen, bis er keine Munition mehr hatte. Und dann wurde er selber getötet, in den Gazastreifen als Leiche verschleppt und dort auch den Menschen vorgeführt. Und der gilt hier in Israel als Held. Und dieser Moment, wo er gefunden wird und wo er identifiziert wird, das hat hier vielen Menschen ganz viel bedeutet. Und das hat man dann auch gesehen an den Bildern. Da sieht man Soldaten, die sich in den Armen liegen und die so eine Art Gebet singen, ein religiöses Lied. Das zeigt nochmal, wie groß dieser Moment war und dass es jetzt wirklich erreicht ist. Alle Geiseln aus dem Gazastreifen sind zu Hause, die Lebenden und die Toten.
Die Hauptforderung Israels, alle Geiseln zurückzubekommen, ist damit erfüllt. Was könnte das jetzt nochmal verändern?
Israel hat jetzt eine Ausrede, wenn ich es mal so ein bisschen zynisch sagen darf, weniger. Tatsächlich, das war eine Bedingung, dass alle Geiseln zurückkommen. Und darauf hat man bestanden. Das hat man auch immer wieder genutzt und gesagt, nein, bevor jetzt die Geiseln nicht alle zurück sind, da bewegen wir uns gar nicht, da lassen wir uns auf nichts ein. Da gab es auch schon Versuche der USA. J.D. Vance, der Vizepräsident, war zum Beispiel hier und hat gesagt, naja, Israel muss da ein bisschen flexibel sein und muss dann vielleicht auch berücksichtigen, dass es nicht so einfach ist, die Geiseln zu finden. Und das heißt, wenn das erfüllt ist, dann kann man jetzt auch weitermachen. Das werden die USA sicherlich so sehen und der israelischen Regierung so sagen. Und das könnte tatsächlich eine Chance sein, dass sich Dinge verbessern, dass wieder Bewegung in die Entwicklung kommt, in die Lage kommt und dass man jetzt mehr auch das Ganze verstetigen kann. Dass es nicht nur eine kurzfristige Waffenruhe ist, sondern ein dauerhafter Waffenstillstand, der dann auch Entwicklungschancen bietet.
Vielen, vielen Dank, Jan-Christoph, für deine Analyse.
Gerne. Ciao.
Mit Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio in Tel Aviv haben wir darüber gesprochen, wie stabil die Waffenruhe im Gazastreifen tatsächlich ist und welche Rolle die Hamas dabei spielt. Über die aktuellen Entwicklungen im Gazastreifen halten euch die Kolleginnen und Kollegen von tagesschau.de auf dem Laufenden. Und den Link dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Morgen blicken wir bei FKM auf die USA und wir hinterfragen, welches Ziel Donald Trump mit seiner Eistruppe verfolgt. Autor dieser Folge ist Julius Bretzel. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion: Ruth-Maria Ostermann, Christiane Gerhäuser-Kamp, Regina Stärke und Lisa Krumme. Redaktionsleitung: Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns morgen wieder. Und bis dahin noch unser Podcast-Tipp. Russland führt immer noch Krieg gegen die Ukraine und vielleicht auch bald gegen ein weiteres Land in Europa. Bei Streitkräfte und Strategien sprechen die Hosts darüber mit ARD-Reportern in der Ukraine und in den Ländern, die sich zunehmend bedroht fühlen. Wie lange hält der Frieden an der russischen Grenze und wo ist Europa bereits von einem hybriden Krieg betroffen? Antworten geben im Podcast Militärhistoriker und Sicherheitsexpertinnen. Hört gerne rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zu Streitkräfte und Strategien bekommt ihr in den Shownotes.